dem wir hoffen, dass Brazen dort... Wir sind im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Aber blättert eine Seite weiter, wir fangen mit einem Vers aus Kapitel 3 an. Schlüsselvers in diesem Brief. Kapitel 3, Vers 14. Da schreibt uns Paulus den Zweck dieses Briefes. Und er sagt, dies schreibe ich dir, spricht dem Timotheus, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Also wir finden in diesem Brief vor allem Anweisungen für unser Gemeindeleben, für unser Zusammenleben als Leib Christi. Und letztes Mal haben wir gesehen, dass Lehre, und zwar reine, biblische, christuszentrierte Lehre, ganz wichtig ist. Paulus hat den Timotheus beauftragt, Abschweifungen davon abzulehnen und zu korrigieren. Im Vers 5 im Kapitel 1 hat er geschrieben, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir ihn lieben mit allem, was wir sind und allem, was wir haben, und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das ist, wie Jesus Gottes Willen für uns zusammengefasst hat. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Und ihm war wichtig, dass Christus an seinem Leib groß gemacht wird. Sei es durch Leben oder durch Sterben für ihn. Also Jesus lieben und ihn, der in mir wohnt, durch mich andere lieben lassen. Das ist, worum es geht im Leben. Das ist die Hauptsache im Leben und hoffentlich auch in unserer Lehre. Hauptsache ist, die Hauptsache zur Hauptsache zu machen, haben wir gesagt letztes Mal. Und die Hauptsache ist Jesus. Wir lesen heute weiter im Kapitel 2, Vers 1. Sehen wir eine zweite wichtige Sache. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Also für uns als Gemeinde, auch für uns als einzelne Christen, für uns als Familien, ist gute bibelzentrierte Bibellehre wichtig, erstens. Aber zweitens, und Paulus schreibt hier vor allem, das Wichtigste ist Gebet. Sprich, Beziehung mit Gott zu pflegen. Wenn wir nur lernen über ihn, aber nicht Beziehung mit ihm pflegen, dann ist unser Bibelstudieren eigentlich verfehlt. Und er erwähnt hier verschiedene Arten von Gebet. Er erwähnt hier Gebete, allgemein, einfach mit Gott zu reden. Und wir können mit Gott über alles reden, was uns beschäftigt. Wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Und es ist wunderbar, er versteht es. Er versteht uns und er ist da, er hört und er freut sich drüber, wenn wir Gemeinschaft mit ihm pflegen. Er ist ein guter Vater. Ihr Väter, denkt dran. Guter Vater liebt es, oder? Wenn seine Kinder zu ihm kommen und einfach Gemeinschaft haben wollen. Ihm ihr Herz ausschütten. Das ist, was wir mit Gott machen dürfen. Wir dürfen kommen. Wir dürfen beten. Wir dürfen mit ihm reden. Über alles, was uns beschäftigt. Es gibt nichts, was zu unwichtig ist. Es gibt nichts, was zu klein ist. Georg Müller, dieser große Glaubensheld und Beter, hat geschrieben, wenn ich einen Schlüssel verliere, bitte ich den Herrn, mich zu ihm zu führen und ich erwarte die Erhörung meines Gebets. Wenn eine Person, mit der ich verabredet bin, nicht kommt, bitte ich den Herrn, dass er ihn schnell herbringt und erwarte eine Antwort auf mein Gebet. In all meinen zeitlichen und geistlichen Anliegen bete ich zum Herrn und erwarte, dass er meine Bitten erhört. Wir dürfen zu ihm kommen mit allem. Gebet allgemein. Und dann haben wir hier das Wort flehen. Das bezeichnet vor allem Bitten für unsere eigenen Bedürfnisse. Jesus hat uns gelehrt, im Vater unser zu beten, unser tägliches Brot, gib uns heute. Unsere täglichen Bedürfnisse. Wir dürfen jeden Tag um Gottes Versorgung beten in unserem Leben. Und Jesus hat uns verheißen, wenn wir ihn und sein Reich zuerst suchen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Dieser vorhin erwähnte Georg Müller hat sich selbst, seine Familie und ein Waisenhaus mit 2000 Kindern Tag für Tag einfach durch Gebet im Glauben ernährt und versorgt. Er hatte kein Gehalt, er hatte kein fixes Einkommen, er hat einen Bund mit Gott geschlossen, dass er nie jemanden um Geld bitten wird und dass er von Ungläubigen niemals Geld annehmen wird. Er hat einfach alle Bedürfnisse, die sie hatten, im Gebet vor Gott gebracht. Und sie haben Tag für Tag Wunder erlebt. Dieser Georg Müller hatte ein Gebetsjournal, wo er jede Fürbitte, jedes Gebet eingetragen hat mit Datum und warum er gebeten hat. Und dann, wenn Gott das Gebet erhört hat, hat er es auch wieder eingetragen, an welchem Tag Gott dieses Gebet erhört hat. Und dieses Journal gibt es noch. Und Leute haben nachgezählt, am Ende seines Lebens hatte Gott 50.000 spezifische Gebete erhört. Gott ist treu. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 14 und 15. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Ist gut, dass er nur die Dinge hört, die wir nach seinem Willen bitten. Sonst würden wir unser Leben versauen. Aber alles, was nach seinem Willen ist, das hört er. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also wir dürfen mit Zuversicht zu Gott kommen und ihm unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse bringen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was wirklich nach seinem Willen ist, das, was wir wirklich brauchen, dass uns es geben wird. Und dann lesen wir hier von Fürbitten. Fürbitten ist Gebet für andere. Und Vers 1 sagt uns, für wen aller wir Fürbitte tun sollen. Steht hier für alle Menschen. Wir dürfen für alle Menschen beten, für jeden Menschen, dem wir begegnen oder von dem wir hören. Für unsere Familie, für unsere Kinder, für die Missionare, die wir unterstützen, für unsere Freunde, sogar für unsere Feinde. Leute, die uns auf den Keks gehen, die Leute, die uns das Leben schwer machen. Wir dürfen für alle beten. Matthäus Evangelium in der Bergpredigt, da hat Jesus gesagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und damals und auch heute noch, oft sind es die Regierungen, die Christen verfolgt haben. Und Paulus schreibt diesen Brief wahrscheinlich kurz vor Ausbruch der ersten römischen Christenverfolgung unter Kaiser Nero. Und so fügt er hinzu, dass wir beten sollen für alle Menschen, aber besonders auch, Vers 2, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Was machst du? Schimpfst du über unsere Regierung oder betest du für sie? Das Erste bringt uns halt weiter. Das Zweite bewirkt Wunder. Wie radikal wäre es, wenn Leute in unserer Regierung sich bekehren würden? Wenn sie Jesus nachfolgen würden, wenn sie gottesfürchtige Entscheidungen treffen. Unter anderem auch, weil wir für sie beten. Und wir sollen beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit, manchen Übersetzungen steht vielleicht Frömmigkeit, und Ehrbarkeit. Neues Leben, Übersetzung übersetze so, dass wir so leben, wie es Gott gefällt und anständig sind. Also ein ruhiges und stilles Leben, das Gott gefällt und das anständig ist. Kennzeichnet das dein Leben? Kennzeichnet das dein Verhalten? Ruhig, still, gottgefällig anständig? So sollte das Leben eines Christen sein. Nicht so dieses laute, prahlerische, selbstverwirklichende, sich selbst in den Mittelpunkt stellende, streitsüchtige, egoistische Gehabe, das so modern in dieser Welt ist. Nein, Reinheit und Sanftheit und Ehrlichkeit und diese stille Zufriedenheit, das sollte unser Leben prägen. Im 2. Thessalonicher im Kapitel 3 hatte der Paulus die Unordentlichen ermahnt, in Stille zu arbeiten und ihr eigenes Brot zu essen. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrusbrief Kapitel 3 den Frauen, er wendet sich dann Frauen, er sagt, dass sie sich schmücken sollen mit einem sanften und stillen Geist, der vor Gott sehr köstlich ist. Und auch hier im Vers 3 haben wir gelesen, dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott. Wir müssen nicht laut streiten, andere manipulieren, andere erpressen, irgendwo Machtdemonstrationen vollziehen, um Dinge zu bewegen in dieser Welt oder in unserem Job oder in unserer Ehe. Wir haben eine viel stärkere, eine viel wirkungsvollere Ressource als das. Wir können unsere Anliegen vor den allmächtigen Gott bringen, den souveränen Gott, den wir Papa nennen dürfen. Und er ist der, der wirklich die Herzen von Menschen verändern kann und der Situationen verändern kann. So viel mehr, als wir je aus eigener Kraft verändern könnten oder zustande bringen könnten. Wir unterschätzen die Kraft des Gebetes. Er kann mehr tun über alles hinaus, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder überhaupt erdenken können. Epheserbrief Kapitel 3 steht es. Jakobus 5 schreibt uns der Apostel Jakobus, dass Elia ein Mann war, der inständig betete, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Gebet ist eine wunderbare, eine machtvolle Ressource, die wir haben. Wir lesen hier auch von Danksagungen, dass wir Gott Danke sagen für alles, was er tut in unserem Leben. Und konkret im Kontext sagt er eigentlich wieder, wir sollen Danke sagen für alle Menschen, die Gott in unser Leben bringt. Und im Besonderen wieder für die Regierenden. Oh, kann ich dankbar sein für eine Regierung, die nicht gottesfürchtig ist? Und ja, ich bin dankbar für die meisten Menschen in meinem Leben, aber für alle? Was ist mit denen, die mich nerven? Oder mit denen, mit denen ich mich reibe? Die mir das Leben schwer machen? Was ist mit denen? Kann ich dankbar sein für die? Epheser 5,20, da sagt unser Herr, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alle Zeit für alles. Oh, wie kann ich das tun? Nur wenn ich Römer 8,28 ernst nehme, wo es heißt, dass Gott alle Dinge zum Guten mitwirken wird für die, die ihn lieb haben. Er wird alles zum Guten gebrauchen in unserem Leben. Und oft braucht Gott gerade die schwierigen Menschen und die schwierigen Umstände in unserem Leben, um uns zu formen, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Das sind die Herausforderungen, in denen wir wirklich geistig wachsen, oder? Römer 13 sagt uns, dass Regierung von Gott eingesetzt ist, dass Regierung sein Diener ist, seine Dienerin heißt er eigentlich dort, sein Werkzeug ist, um für Ordnung zu sorgen in dieser Welt. Und wisst ihr was? Eine schlechte Regierung ist immer noch besser als Anarchie. Also ich kann selbst dafür Danke sagen. Und Gott kann sie gebrauchen, um seinen Plan zu vollbringen. Und ich liebe es, wie Gott in seiner Souveränität Regierungen und Herrscher für seine Pläne gebrauchen kann. Selbst die, die nicht gottesfürchtig sind, die ihn nicht ehren. Ich denke an die Weihnachtsgeschichte. Ist das nicht wunderbar? Da ist dieser Kaiser, Octavian war sein Name, aber er hat sich einen Ehrentitel gegeben oder geben lassen, Augustus, Kaiser Augustus. Augustus bedeutet so viel wie der Erhabene, ist eigentlich ein göttlicher Titel. Also wir haben hier so einen eitlen Typen, einen Herrscher, der Herrscher über die ganze Welt ist eigentlich, zumindest Großteil der Welt damals. Und der ist so eitel, der ist so eingebildet, der ist so gottlos, dass er sich selbst einen Gottestitel geben lässt. Ich bin Augustus, der Erhabene. Ich bin der Macher. Ich kann machen, was ich will. Und ich will Kohle, Steuern, ganze Reich, alle sollen in ihre Heimatstadt gehen und sich eintragen lassen in die Steuerlisten. Ich werde zeigen, wer die Macht hat, wer die Kohle kriegt in diesem Reich. Wisst ihr, warum es wirklich ging? Nicht um Augustus und seine Steuern. Nee, Gott wollte eine schwangere Frau, hochschwangere Frau, von Nazareth nach Bethlehem bewegen. Das war prophezeit, dass der Messias dort auf die Welt kommen würde. Nie im Leben hätte Maria daran gedacht, sich hochschwanger auf einen Esel zu setzen und diese beschwerliche Reise auf sich zu nehmen. Augustus, und vielleicht mit menschlichen Augen gesehen, wir haben gesagt, Mann, die Musik, die spielt in Rom und Augustus ist der große Macher und Mann, er will Steuern, alle haben sich beschwert. Wisst ihr, wo wirklich das Zentrum der Geschichte war? In Bethlehem. Gott hat diesen alten Pfau da in Rom schlicht und einfach gebraucht, um seinen Plan auszuführen. Um Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem zu bewegen. Ich mag das, wie Gott wirkt. Ich bin ein politischer Mensch. Ich wähle, ich bin überzeugt, dass jeder Christ wählen sollte. Wir sind die Einzigen, die wirklich unterscheiden können zwischen gut und schlecht oder schlecht und noch ein bisschen besser, je nachdem. Das ist eine tolle Art, unseren Nächsten zu lieben. Ich wähle, ich schreibe auch ab und zu mal einen Brief, aber dann ruhig im Herrn. Weil er ist souverän. Er ist der König des Universums und er ist meine Sicherheit. Und ich kann meine Anliegen ihm bringen und darf dann die Dinge, die eh außerhalb meines Einflusses liegen, getrost in seinen Händen lassen. Und es ist so befreiend. Es bringt so viel Frieden in unser Leben, oder? Philipper 4, da schreibt uns der Paulus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wunderbare Sache. Gebet ist so eine wunderbare Sache. Und es ist Gottes Willen für uns. Wie geht's uns in diesem Bereich? Wie geht's uns mit Gebet als Gemeinde? Sind wir eine betende Gemeinde? Geben wir Gebet genug Raum? Ich weiß nicht. Vielleicht könnten wir noch mehr Raum geben. Ich möchte euch alle herzlich einladen. Wir beten jeden Sonntagmorgen zusammen um 9:45, also 9:45. Hier. Steht ein bisschen früher auf, kommt ein bisschen früher, betet mit uns. Wie geht es dir persönlich damit? Mit Gebet. Wie geht es euch als Ehepaar, als Familie in diesem Bereich? Ist Gebet, ist Danksagung, sind Fürbitten ein regelmäßiger Teil deines Lebens oder eures Familienlebens? ich möchte gern mehr beten, für mich persönlich. Ich möchte gern mehr beten. Und das ist keine gesetzliche Sache. Nicht, weil ich muss, irgendwie als Pflichtübung. Nee, ich möchte eigentlich gern mehr Zeit mit Gott verbringen. Im Gebet, im Gespräch mit Gott. Das ist so bereichernd, das ist so schön. Und es ist eigentlich nur, dass ich oft so abgelenkt bin. Dass ich oft so beschäftigt bin, dass ich es allzu oft vernachlässige. Wie geht's dir damit? Vielleicht zu Beginn dieses Jahres, vielleicht wäre es dran, neue Prioritäten zu setzen in unserem Leben. Es neu auszurichten. Vielleicht den Vorsatz zu fassen, Dinge, die nicht so wichtig sind, in unserem Leben beiseite zu stellen, um Freiraum zu schaffen für mehr Zeit im Gespräch mit Gott. Vielleicht ein bisschen weniger fernschauen, vielleicht ein bisschen weniger Termine ausmachen, Freizeit nicht so voll zu knallen. Wäre das ein guter Vorsatz für dieses Jahr? Ich wünsche mir für mich persönlich, dass ich mehr bete in diesem Jahr als im letzten Jahr. Weiteren Gedanken zum Thema Gebet. Lass uns noch vorspringen zum Vers 8. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten. Jeden Ort heißt hier in jeder Gemeinde. Darum geht's im Kontext. Ich will, dass die Männer in jeder Gemeinde beten. Männer sollen die Gemeinde im Gebet leiten. Gott ruft hier nochmals besonders die Männer zum Gebet auf. Und es scheint, dass es eine Schwäche ist von uns Männern. Frauen haben einen natürlichen Hang zum Gebet. Frauen sind mehr beziehungsorientiert. Wir Männer sind von Natur aus eher tunorientiert, projektorientiert. Ihr Männer, fällt es euch auch leichter, drauf loszurennen und irgendwas zu tun, als innezuhalten und zu beten? Oder geht es mir so? Ihr Männer, Gott ruft uns zum Gebet auf, in diesem Vers. Gott ruft uns auf, voranzugehen im Gebet, in der Gemeinde, in den Familien. Wie geht's uns damit? Wenn ich sehe, wie viele Frauen jede Woche zusammenkommen zum Frauengebet und damit vergleiche, wie wenige Männer einmal im Monat zusammenkommen zum Männergebet, würde ich sagen, wir können definitiv wachsen da drin, ihr Männer. Denkt ihr, ihr könnt einen Abend im Monat freischaufeln, um mit mir gemeinsam zu beten für diese Gemeinde, für die Belange der Gemeinde, den Herrn gemeinsam zu suchen? Offen gesagt von meinem Herzen, ihr Männer, ich brauche euch. Ist wichtig. Wir sollen gemeinsam diese Gemeinde leiten und tragen, auch im Gebet. Ist ja so wichtig, dass wir da drin wachsen. Und ihr Männer, ihr seid berufen, eure Frauen, eure Familien geistlich zu leiten. Wie geht's euch damit? Leitet ihr sie im Gebet? Schlagt ihr die Bibel auf und lest ihr gemeinsam mit euren Frauen in Gottes Wort? Teilt ihr gemeinsam geistliche Erfahrungen, geistliche Dinge? Redet ihr darüber? Ihr seid die Leiter eurer Familie, biblisch gesehen. Wartet nicht, bis eure Frauen die Initiative ergreifen. Das ist euer Job. Und ich weiß, es erfordert Überwindung und Disziplin. Diese Dinge kommen uns nicht natürlich. Wisst ihr warum? Weil unser Fleisch und der Teufel kein Interesse daran hat, dass wir beten, dass wir geistlich starke Familien bauen. Er wird alles tun, um uns davon abzuhalten. ist eine Überwindung. Ja, ich würde so gerne beten, aber meine Frau zieht nicht mit. Okay, dann mach du den ersten Schritt. Du bist der Leiter. Überleg dir, wann eine gute Zeit ist, zu beten. Gute Zeit für deine Frau. Und dann dreh den Fernseher ab und steh auf von deiner Couch. Und sag vielleicht zu ihr, hey, liebe Frau, ich werde regelmäßig beten. Um diese Zeit, an diesem Ort, ich werde da sein, ich werde für unsere Familie beten. Ich werde für unsere Kinder beten. Ich werde für unsere Gemeinde beten. Ich werde für unsere Verwandten beten. Und Schatz, ich lade dich ein, mitzubeten. Wisst ihr was, ihr Männer, ihr könnt ihr ruhig sagen, Schatz, ich brauche dich. Bet mit mir. Ihr seid ein Team für Gott. Gott hat dir deine Frau als Hilfe gegeben. 1. Mose Kapitel 2. Und Mann, wir Männer, wir brauchen Hilfe. Gerade wenn es um Gebet und um diese geistlichen Dinge geht. Und ihr Frauen, das ist euer Dienst an euren Männern. Eins der traurigsten Phänomene in der heutigen Gemeinde und in den heutigen Familien ist, dass viele Frauen lieber versuchen, den Platz ihres Mannes einzunehmen, als ihren Mann zu ermutigen und zu unterstützen, dass er seine Verantwortung als Leiter wahrnimmt und übernimmt. Und wenn ihr euch nur umschaut, es hat keine gute Frucht gebracht. Ich werde nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber reden. Aber Gott fordert uns Männer heraus, ganz besonders in dieser Stelle. Männer, betet. Leitet eure Familie im Gebet. Und ich würde sagen, übt keinen Druck aus, auf eure Frauen mit euch zu beten. Wenn deine Frau nicht gleich reagiert, dann bete du, fang du an. Und bete, dass Gott ihr Herz verändert. Aber Mann, was für einen Unterschied würde es machen in unserer Welt, in unserer Gemeinde, wenn wir wirklich beten würden als Familien, als Ehepaare. Was für einen Unterschied würde es machen in eurer Familie, wenn ihr euch gemeinsam um Gott versammelt? Gott fordert uns heraus. Deswegen, Männer, will ich euch herausfordern. Wäre das ein Vorsatz für dieses Jahr? Mehr diese Leiterrolle als Beter zu übernehmen in unserer Gemeinde, in unseren Familien. Letzter Gedanke zum Gebet. Wir sollen auch evangelistisch beten. Lass uns nochmal das hier lesen. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Teil unseres Gebets. Wir sollen evangelistisch beten. Wir können nach Gottes Herz beten, wenn wir so beten. Wir können mit ihm zusammenarbeiten. Wir können für die Errettung von Menschen beten, dass Gott ihnen die Augen öffnet, dass diese Mauern ihres Widerstandes gegen Gott zusammenbrechen, niedergerissen werden, dass diese Lügen des Feindes durch falsche Philosophien, durch falsche Religionen aufgedeckt werden, dass diese Menschen erkennen können, dass sie einen Retter brauchen, dass sie Sündenerkenntnis haben. Wir haben einen Heilandgott. Das ist wunderbar. Das ist sein Herz. Er möchte, dass unser Leben, dass unser Herz heil wird. Das ist sein Plan für uns Menschen. Und das fängt an mit unserer Errettung aus unserer Entfremdung von ihm durch unsere Sünden. Er will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und gerettet werden. Aber offensichtlich werden nicht alle Menschen gerettet, weil Gott wird uns nicht zwingen. Er wird seinen Wunsch nicht erfüllen, indem er Menschen wie Roboter zur Bekehrung programmiert. Er will eine Liebesbeziehung mit uns haben. Und das fordert eine Entscheidung. Liebe ist nur aus freiem Willen möglich. Es erfordert eine Entscheidung von unserer Seite, eine Antwort von unserer Seite auf sein Werk für uns. Gott will eine echte, ehrliche Entscheidung von uns Menschen für ihn. Und ich persönlich, ich verstehe nicht völlig, wie diese Dinge alle zusammenwirken. Aber was ich verstehe, ist, dass wir einen Gott haben, der souverän ist, aber der in seiner Souveränität auch gewählt hat, uns Menschen eine Entscheidung zu lassen. Und wir Christen, wir dürfen Menschen, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, von dem erzählen, was Jesus für uns getan hat, und wir dürfen sie im Gebet begleiten. Und ich weiß nicht genau, wie und in welchem Prozentsatz all diese Dinge zusammenwirken, aber Gott will auf jeden Fall, dass alle zu Jesus kommen und sich von ihm retten lassen. Und wir dürfen beten, dass es passiert. Spielt irgendwie eine Rolle dabei. Auf jeden Fall, Gott hat alles getan, dass Errettung und Befreiung von unserer Schuld möglich ist in Jesus. Jesus ist sozusagen der Rettungsring, den der Vater uns zugeworfen hat, uns, die wir am Absaufen sind. Jesus hat den Weg zu Gott, dem Vater, freigemacht durch sein Werk am Kreuz für uns. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Vers 5, denn einer ist Gott. Und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dazu bin ich bestellt worden, sagt der Paulus, als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Das war die frohe Botschaft, die der Paulus verkündigt hat und die wir weiter sagen können. Er sagt, es gibt nur einen Gott. Und es ist der dreieinige Gott, der sich uns in der Bibel offenbart. Alle anderen sogenannten Götter sind selbstgeschnitzte Götzen, die Menschen selber erfunden haben. Es gibt nicht mehrere Götter. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott, hier im Vers 5. Und der offenbart sich, dieser eine Gott, in drei unterscheidbaren Personen, als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Fragt mich nicht, wie das genau ist, das können wir intellektuell nicht völlig verstehen. Wenn wir Gott völlig verstehen könnten, dann wäre nicht Gott, dann hätten wir ihn selber geschnitzt. Mich beruhigt es, dass ich nicht alles verstehe. Aber er offenbart sich als ein Gott in drei unterscheidbaren Personen. Und die Bibel sagt uns ganz klar, Jesus ist vollkommen Gott. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann wurde das Wort Fleisch, wurde Mensch und wohnte unter uns. Jesus war auch gleichzeitig vollkommen Mensch. Lesen hier, der Mensch Jesus Christus. Also es gibt nur einen Gott, ist eigentlich logisch. Und die Bibel sagt uns auch ganz klar hier, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Nur einen, der uns in Beziehung zu Gott bringen kann. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Gott wurde Mensch. Das ist die größte Rettungsmission der Geschichte. Gott, oder wenn wir es ganz genau sagen wollen, Jesus, die zweite Person des dreieinigen Gottes, wurde Mensch, um für unsere Sünden zu bezahlen. Wir lesen hier, er gab sich selbst als Lösegeld, damit wir freigelassen werden können. Also der Unschuldige hat am Kreuz unseren Platz der Schuldigen eingenommen, er hat unsere Strafe bezahlt, damit wir frei sein können von unserer Schuld und damit wir Gemeinschaft mit Gott erleben können. Und Gott fordert uns heraus, jeden einzelnen Menschen, wir müssen uns entscheiden, das persönlich für uns anzunehmen, dass es wirksam wird für uns persönlich. Aber es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Ist eigentlich logisch, es gibt niemanden anderen, der für deine Schuld bezahlt hat. Und das ist das, was dich von Gott trennt. Und du kannst das auch nicht selber abarbeiten. Deine Sünden ist unmöglich. Gott ist ganz klar. Er sagt uns hier, es gibt einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und das ist Jesus Christus. So wie Jesus es auch für sich selbst beansprucht hat. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nicht mehrere Wege zu Gott. Jesus ist der einzige Weg. Und es stimmt auch nicht, dass alle Religionen oder verschiedene Wege zu Gott führen, solange wir denen nur ernsthaft nachfolgen. Das ist Humbug. Das ist die Bibel. Lukas 18 zum Beispiel. Da lesen wir von einem Pharisäer und von einem Zöllner, die beide durchaus ernsthaft in ihrem Weg vor Gott kommen. Beide sind durchaus ernsthaft, aber der Zöllner wird angenommen, weil er demütig und bußfertig ist, und der Pharisäer, der wird abgelehnt, weil er selbstgerecht ist. Selbstgerechte Menschen können nicht gerettet werden. Ich denke an den reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Er war ernsthaft, aber er wurde zurückgewiesen, weil er nicht bereit war, alles für Jesus aufzugeben. Ich denke im Alten Testament an 3. Mose, Kapitel 10, wo die Priester Nadab und Abihu mit fremdem Feuer vor Gott kamen in sein Heiligtum. Entgegen dem Weg, den Gott vorgeschrieben hat. Sie haben sich sozusagen ihre eigene Religion geschnitzt. Und was ist passiert? Feuer fiel vom Himmel und hat sie verzehrt. Sprüche 14, Vers 12. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Gott ist ganz klar, es gibt keinen Platz für Designer-Religionen, wenn es um den Himmel geht. Und ich möchte das einfach ganz klar sagen, damit keiner sich selbst täuscht und keiner getäuscht wird. Weil Gott es so klar sagt. Es gibt einen Weg zu Gott und es ist Jesus. Und ohne ihn wirst du den Himmel nie sehen und wirst du nie Gemeinschaft mit Gott erfahren. Gott liebt dich so sehr, dass er Mensch geworden ist in Jesus Christus. Und dass er an ein Kreuz gegangen ist, um für deine Schuld zu bezahlen. Er hat sich selbst, er hat alles hingegeben, damit du gerettet werden kannst. Und wenn du sagst, nee, es ist nicht genug, es braucht einen anderen Weg, dann ist es eine Beleidigung für Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Lasst uns da keinen Fehler machen. Der Apostel Johannes sagt uns das vielleicht am klarsten. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 10 bis 13. Da schreibt er uns, ihr könnt gerne mitlesen, das ist die letzte Bibelstelle, die wir jetzt gemeinsam lesen werden. 1. Johannes 5, die Verse 10 bis 13. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Irgendwelche Fragen noch? Ich glaube, ist klar. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wenn du Jesus noch nicht hast, beziehungsweise wenn er dich noch nicht hat, darf ich dich herzlich einladen, in seinem Namen heute Morgen zu ihm zu kommen und dich ihm anzuvertrauen. Und dann wird er dich retten. Das ist wunderbar, das ist die frohe Botschaft. Und ihr Christen, wir haben den Auftrag und die Verantwortung, die gute Nachricht von Jesus weiterzuerzählen. Und wir haben auch den Auftrag und die Einladung und das Vorrecht, mit Gott zusammenzuarbeiten, im Gebet zu ihm zu kommen und dadurch auch teilzuhaben an seiner Rettungsmission von anderen Menschen. Also Leute, lasst uns Zeugen sein von Jesus und dem, was er für uns getan hat in diesem Jahr. Und lasst uns Beter sein. Wir sind so reich beschenkt, dass wir zu ihm kommen dürfen, dass wir beten dürfen. Also lasst uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass du den Weg freigemacht hast, in Jesus zu dir zu kommen, Gemeinschaft mit dir zu haben. Und Herr, ich bitte dich, dass das mehr und mehr Realität wird in unserem Leben, dass wir wirklich das nutzen. Wunderbare Vorrecht, dass wir zu dir kommen dürfen, Gott, mit dir reden dürfen und du hörst uns, du antwortest. Vater, du hast uns herausgefordert, heute Morgen Beter zu sein. Ich bitte dich jetzt, dass du uns jeden ganz persönlich zeigst, was das heißt, konkret in unserem Leben. Lass uns wachsen in diesen Dingen. Lass uns wachsen in der Gemeinschaft mit dir. Begleite uns dieses Jahr, Herr. Und leite uns in deinem perfekten Weg. Leite uns nahe zu dir. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.